herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Momo
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo da draußen und willkommen zu einer weiteren Jubiläums-Special-Spezialfolge. Wieder mit Live-Publikum vor Ort. Wir sind immer noch auf dem Freunde-Jubiläum und feiern 30 Jahre Freunde Waldorf und haben unser Spezialformat vor Publikum, den Podcast aufzunehmen, in den Klassenräumen der Klasse 2b. Und heute mit dem zweiten Podcast des Tages will ich mich eigentlich zwei Themen widmen: freie Bildung und soziale Dreigliederung. Und was ist das denn überhaupt? Das wird uns hoffentlich heute Martha erklären. Hallo Martha.
Ja, hallo Tim. Ich habe mich richtig gefreut, dass du mich gefragt hast heute so spontan und eingeladen hast in den Podcast.
Ihr müsst jetzt wissen, also vielleicht ihr, aber auch ihr da draußen. Ich habe Martha vor, ich glaube, 3 Stunden, ein bisschen länger, heute Morgen gefragt,
ja,
jetzt ist Nachmittag. Morgen gefragt, ey Martha, willst du einen Podcast mit mir aufnehmen? Weil ich habe gehört, du machst so spannende Sachen. Und dann hast du kurz nachgedacht und dann beim Mittagessen haben wir uns jetzt für 2 Stunden später verabredet.
Ja.
Also es ist ein bisschen ein Schuss aus der Hüfte. Aber wir schauen mal.
Ja.
Martha, ich kenne dich als ehemalige, ich kenne dich von gemeinsamer Kochschulung in Italien. Mhm. Bitte stell dich doch einmal unseren HörerInnen vor.
Ja, also genau, mein Name ist Martha und ich habe 2021/22 einen Freiwilligendienst nach Frankreich gemacht und war an der Waldorfschule. Genau, und so bin ich mit den Freunden in Kontakt gekommen und genau, habe dann eigentlich nach meinem Freiwilligendienst war ich auf der Suche irgendwie nach jungen Menschen, die sich mit Anthroposophie beschäftigen. Und genau, bin dann über ein paar Umwege dazu gelangt, was ich jetzt gerade mache. Und zwar studiere ich gerade in einem selbst gegründeten und organisierten Studiengang Soziale Dreigliederung.
Also das Spannende ist ja eigentlich schon am Anfang, wenn du sagst, du hast andere junge Leute gesucht, die sich mit Anthroposophie beschäftigen. Gibt es da eigentlich so viele?
Ich war am Anfang schon auch ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, es gibt keine jungen Leute. Aber mittlerweile bin ich eigentlich sehr überzeugt, dass es ganz, ganz viele junge Leute gibt, die da mit einem sehr großen Interesse dran sind. Und genau, ich finde, das ist gerade auch irgendwie das Besondere und was mich so sehr begeistert in den freien anthroposophischen Bildungskontexten, in denen ich unterwegs bin. Ja, einfach auf andere junge Menschen mit ähnlichen Fragen an die Anthroposophie sich auszutauschen.
Wie bist denn du dazu gekommen?
Es ist ganz lustig, tatsächlich über eine Internetseite.
Ach.
Und zwar, genau, habe ich eben in meinem Freiwilligendienst irgendwie schon ganz viel Berührung mit Anthroposophie gehabt im Austausch mit den Lehrerinnen und habe dann, als ich zurückgekommen bin, irgendwie anthroposophische Jugendarbeit oder sowas gegoogelt und es gibt so eine Webseite, die heißt Junges Anthroposophisches Seminar. Und da wären, genau, einfach Seminare für junge Menschen aus dem Anthro-Kontext veröffentlicht. Und genau, da habe ich 2 Seminare entdeckt, wo ich dachte, das klingt spannend. Und bin dann da immer weiter hingegangen. Und ja.
Okay. Und hast du da auch die Leute kennengelernt, mit denen du jetzt die... Das, wie nennt ihr das, selbstorganisiertes Studium?
Genau, also wir nennen es Forschungsstudium Soziale Dreigliederung, weil genau so das Forschen eigentlich das ist, was wir hauptsächlich machen. Genau, auf einem dieser Seminare ist jetzt gut 1,5 Jahre her, habe ich die Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt zusammen studiere.
Und wie kamt ihr denn auf die Idee, Also vielleicht musst du vorher einmal erklären, was ihr eigentlich macht oder wie die Struktur davon ist.
Genau, also so eine richtig feste Struktur gibt es eigentlich nicht, sondern es passiert immer das, was wir gerade möchten und was, wo wir gerade mit einem Interesse und mit einer Frage dran sind. Und genau, wir haben das Glück, zusammen in einem Haus zu wohnen und haben da so eine Studiums-WG. Das ist vielleicht so der ganz äußere Rahmen. Und was sozusagen unsere Semester angeht, ist unsere Struktur so ein bisschen so, dass wir uns einmal am Tag treffen und gemeinsam lesen. Und zwei Tage die Woche treffen wir uns vormittags und nachmittags. Und genau, haben da auch noch ein Format so zu tagespolitischem Geschehen, wo jede und jeder ein Referat sozusagen vorbereitet, so im Sinne von, was die Woche wichtig war. Mhm. Und so ein bisschen, dass wir genau sozusagen neben dem Dreigliederungsaspekt uns auch versuchen, mit tagespolitischem Geschehen irgendwie auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht so ein bisschen, genau, wie so der Rahmen, und die Zeit dazwischen ist eigentlich Selbststudiums- und Selbstrecherchezeit. Das ist vielleicht insgesamt auch noch ein wichtiger Aspekt. Also es ist genau wirklich ein Selbststudium. Also wir haben keine Dozierenden, sondern es ist einfach viel Eigenrecherche, und voneinander, würde ich sagen, lernen wir auch ganz viel. Aber es ist natürlich ein anderes Verhältnis von anderen Studierenden irgendwie gemeinsam zu lernen, als wenn ich noch eine Lehrerpersönlichkeit irgendwie habe.
Und ihr ladet euch auch nicht mal jemanden ein, der dann irgendwie eine Woche kommt und als Dozierender da ist. Ihr habt wirklich keine Dozierenden da?
Also es ist schon auch eine Idee. Bisher ist es in der Zeit, wo ich dabei bin, haben wir es noch nicht gemacht. Aber es ist auf jeden Fall auch für die Zukunft eine Idee, dass man auch solche Formate irgendwie ja, wertvoll sind.
Und ladet ihr sonst, also ladet ihr andere Leute ein, mit euch zu studieren?
Passiert das? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben immer wieder so offene Seminare. Da kann man ja über unseren E-Mail-Verteiler vor allem, glaube ich, davon erfahren oder durch persönlichen Kontakt. Und die sind meistens dann die Seminare ein bisschen themenspezifischer. Also meinetwegen, wir wollen uns jetzt mit Überwindung des Nationalismus beschäftigen. Jetzt im Oktober haben wir ein Seminar zum Thema Geld. Davor hatten wir viele Seminare zu den Kernpunkten der sozialen Frage. Das ist so das Hauptwerk von Steiner zur Dreigliederung. Genau. Und die sind für alle Interessierten offen, die Seminare.
Und formal, ihr habt, kriegt keinen Abschluss, keinen formalen. Ihr macht das. Warum macht ihr das?
Ja, gute Frage. Also für mich ist es eigentlich, glaube ich, das Wichtigste beim Studieren, wirklich aus einem persönlichen Interesse daran zu sein und eben nicht für einen Zettel, den ich am Ende kriege. Und genau, ich glaube, wir machen es schon vor allem aus dem Impuls, was für die Gesellschaft tun zu wollen. Und wenn ich was für die Gesellschaft tun will, dann muss ich erstmal mir wie ein Verständnis für die Gesellschaft erarbeiten und da einen Blick dafür entwickeln. Und was ich ein ganz schönes Bild finde, was mir mal in den Kopf gekommen ist, dass ich möchte irgendwie, dass die Gedanken, mit denen ich mich im Studium beschäftige, was mit der Welt zu tun haben, und dass da wie so eine Reibung entsteht zwischen der Welt und dem, womit ich mich im Studium beschäftige, und dass daran, wie wenn man so ein Streichholz über eine Streichholzschachtel reibt, also in diesem Kontaktpunkt irgendwie so die Flamme aufgeht, also so meine Motivation. Das finde ich ein ganz schönes Bild, was irgendwie mein Studiumsanliegen, glaube ich, ganz gut beschreibt.
Diese Kontaktpunkte zu finden. Hast du, also gab es schon Momente, wo du die gefunden hast? Kannst du was Konkretes, gibt es eine Geschichte, die du erzählen kannst?
Also ich würde sagen, mir fallen so zwei Situationen eigentlich ein. Ich hatte letzten Herbst in Nizza angefangen, Philosophie und Psychologie zu studieren, und war ziemlich schnell sehr enttäuscht eigentlich von dem ganzen Universitätswesen und den ProfessorInnen und den Inhalten. Mhm. Und genau, hatte irgendwie da genau, wie so sehr das Gefühl, ich will eigentlich in Kontakt mit der Welt kommen, aber was da passiert in diesem Universitätskontext, könnte eigentlich nicht abgekapselter von der Welt sein. Ja. Und das hat mich irgendwie sehr gestört. Und das, will ich sagen, war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ja, ich wie das vorhandene Bildungswesen in seinen Unzulänglichkeiten irgendwie erlebt habe und dann eigentlich daraus so ein bisschen so das Feuer entstanden ist, okay, was anderes auch wirklich zu machen. Genau, weil ich glaube, wenn dort alles super und schön gewesen wäre, dann hätte ich viel weniger den Impuls gehabt, irgendwie, okay, ich muss jetzt Inhalt und Form von meinem Studium irgendwie verändern. Und was auch ein Erlebnis ist, was mir in Erinnerung geblieben ist, ich war im Mai bei so einer Tagung in den Niederlanden, wo so verschiedene Bildungsinitiativen zusammengekommen sind. Und da hatte ich das Gefühl, es gab eigentlich sehr viel, nicht viel, sondern im Gegenteil eben wenig Verständnis für freie Bildung. Und da ist in mir nochmal ganz doll eigentlich so ein Elan aufgeflammt im Sinn von, ich möchte jetzt wirklich verstehen, warum wir freie Bildung brauchen und wie das aussehen kann, was es in der Gesellschaft dafür braucht. Genau, eigentlich so ein bisschen, dass man immer, oder ich immer in den Widerständen, die ich in der Welt erlebe, da genau irgendwie sich der Studiumswille dran entfacht.
Ha, das ist spannend. Ist das auch sowas von, ich will es besser machen oder ich will es anders machen?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und gelingt euch das? Also ich fand das jetzt spannend. Ich kenne das, was du erzählt hast mit diesem Abgekapseltsein. Ich habe mich gerade erinnert, als ich am Ende von meinem Studium war, ich hatte richtig so einen Drang von, ich habe jetzt keinen Bock mehr im Seminar zu hocken und noch einen Text zu lesen und mir noch was anzuhören, was die Dozentin Kluges zu sagen hat, auch wenn ich die toll fand. Also ich will Verantwortung. Ich will jetzt machen, ich will umsetzen, ich will wirksam sein. Schafft ihr das in eurem Studium, diese Momente euch zu kreieren?
Also die Momente der Umsetzung oder die,
wo ihr in Kontakt geht mit der Welt, ne?
Also ich würde sagen, eigentlich sind viele Gespräche für mich schon so ein Kontaktpunkt mit der Welt. Also dass ich mich einfach mit anderen Menschen und anderen Gedanken irgendwie auseinandersetze. Da habe ich das Gefühl, es ist immer schon ein so ein Kontaktpunkt. Und also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Weg. Ich habe auch richtig Lust, irgendwie mal noch mehr Praktika zu machen und irgendwie noch mal ins Ausland zu gehen und da auch irgendwie mir noch einen reicheren Erfahrungsschatz irgendwie anzueignen. Genau, und ich habe aber sonst auch den Eindruck, dieser Kontaktpunkt mit der Welt entsteht vor allem, wenn ich mich wirklich für die Welt interessiere. Und das habe ich zum Beispiel an der Uni auch ganz wenig erlebt. Und das, also zum Beispiel allein schon Nachrichten lesen. Also für mich persönlich ist es eigentlich auch immer eine ziemliche Überwindung, Nachrichten zu lesen und mich damit zu beschäftigen. Aber genau, irgendwas in mir hat trotzdem den Eindruck, es ist wichtig, mich für die Welt zu interessieren und was in der Welt passiert. Und genau, da kann es irgendwie so ein ganz persönlicher Austausch sein oder eben Nachrichten lesen. Und genau, bin da aber auch auf der Suche einfach, wie sich und wo sich Kontaktmöglichkeiten ergeben.
Das klingt so nach einem sehr resonanten, also dass du nach Resonanz eigentlich suchst, nach Resonanzbeziehungen in deinem Lernen.
Ja, ja.
Und das ist ja spannend, weil ich denke, an den Momenten, wo diese Resonanz da ist, egal ob es jetzt mit einem Mensch ist oder mit einer Materie, ne, auch wenn ich was schnitze oder so oder was lese, wo eine Resonanz da ist, bin ich da und wach.
Ja.
Und das ist eine ganz andere Qualität von Lernen.
Ja, voll.
Ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, wie ihr das so macht in der Gruppe. Ihr seid zu fünft im Kern und ladet euch dann, ne? Da gibt es Momente, wo es offen ist. Und da hast du schon gesagt, ach, das ist sehr harmonisch. Schade. Ich bin ja immer an den Konflikten interessiert. Aber ihr scheint euch das gut hinzu. Was macht das? Wie schafft ihr das, dass ihr euch so gut organisieren könnt?
Ich glaube, ein großer Punkt ist wirklich einfach, dass wir für die gleiche Sache brennen und das ist einfach richtig verbindend und genau, dadurch ist, ja, dass alle mit einem ähnlichen Interesse irgendwie einfach da sind. Genau, und es ist eigentlich immer richtig unterstützend. Also die eine, die zum Beispiel das Geldthema irgendwie vorgeschlagen hat, waren alle sofort am Start und richtig Feuer und Flamme. Genau, also irgendwie ist es sehr, ja, ich glaube, diese Verbindung durch das Thema und dann gemeinsames Arbeiten daran, das ist das, was es auch harmonisch irgendwie macht.
Spannend.
Ja.
Und jetzt musst du mal erklären, Martha. Also soziale Dreigliederung, ne?
Ja.
Ich habe ja schon ein bisschen, also ich habe ein bisschen mal versucht, mich damit auseinanderzusetzen, fand es spannend, habe vieles nicht kapiert.
Mhm.
Und jetzt müssen wir es, glaube ich, erstmal den HörerInnen, also eigentlich du musst das, weil ich kann das nicht, du musst den HörerInnen verständlich erklären, was ist denn die soziale Dreigliederung?
Ja.
Du musst.
Ich muss.
Nein, du darfst, ich lade dich ein.
Ja. Genau, vielleicht so als Überschrift, was mich sehr daran begeistert, ist, dass ich sagen würde, soziale Dreigliederung ist eigentlich die Forderung nach größtmöglicher Beteiligung in der Gesellschaft und nach größtmöglicher gemeinsamen Gestalten der Gesellschaft. Genau, was ich eigentlich einen ganz schönen Blick darauf finde, ist, dass wir treffen ja eigentlich im Sozialen die ganze Zeit Entscheidungen. Also zum Beispiel gehe ich in den Supermarkt und kaufe Lebensmittel oder ich kaufe mir ein T-Shirt, da treffe ich eine Entscheidung. Oder ich wähle zwischen verschiedenen Parteien aus, wenn eine Wahl ist. Oder ich wähle zwischen verschiedenen Studiengängen oder Ausbildungen aus. Und was mich daran so ein bisschen wurmt, ist, dass ich den Eindruck habe, ich bin immer vor eine fertige Auswahl gestellt. Und dass die Beteiligung wie immer erst im Nachhinein passiert. Und was ich eigentlich spannend fände, wie wir sozusagen, genau, nicht vor einer fertigen Auswahl stehen, sondern an im Entstehungsmoment der Entscheidung irgendwie zusammenkommen und da eine soziale Entscheidung treffen. Und eine Dreigliederung, würde ich sagen, ist das Besondere, dass sie eben nicht sagt, es gibt eine Art, wie wir soziale Entscheidungen treffen, sondern eigentlich, also Dreigliederung heißt es, aus der Beobachtung heraus, dass in der Gesellschaft ist sozusagen einmal das Geistesleben, heißt das. Das umfasst alles, was Bildung, Kultur, Wissenschaft, aber auch Unternehmen führen. Alles, was mit den individuellen Fähigkeiten zusammenhängt, das ist das Geistesleben. Dann gibt es das Rechtsleben. Das ist sozusagen der Bereich, wo wir alle gleich sind und der uns eigentlich sehr vertraut ist im Demokratischen, also
das ist diese Geschwisterlichkeit auch da, ne?
Da ist es vor allem die Gleichheit. Geschwisterlichkeit, also wenn man das mit diesen Wörtern, das ist eigentlich mehr das Wirtschaftsleben, also da, wo wir mit Waren produzieren, handeln und eben verbrauchen. Und genau, es gibt also diese drei Sphären sozusagen im Sozialen, das Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben. Und da stehen wir vor unterschiedlichen Entscheidungen. Und deshalb ist die Art und Weise, wie wir zusammenkommen, um Entscheidungen zu treffen, eine andere. Genau, das Demokratische, würde ich sagen, ist uns das Vertrauteste, dass einfach jede Stimme ist gleich viel wert und dann kommt ein Mehrheitsentscheid zustande. Und was da eben im Rechtsleben das Besondere ist, dass da können wir für alle verbindliche Entscheidungen treffen. Also die Gesetze, über die wir abstimmen, die gelten für alle. Und die können auch mit Zwang durchgesetzt werden. Also wenn ich ein Gesetz breche, das hat Konsequenzen. Und ich würde sagen, die anderen beiden Entscheidungsarten, die sind uns ein bisschen weniger vertraut als das Demokratische. Aber nicht minder spannend. Also im Wirtschaftsleben, da geht es vor allem darum, alle an der Wirtschaft Beteiligten zu vernetzen und in Austausch zu bringen. Und also wir sind ja alle auf jeden Fall an der Wirtschaft beteiligt, indem wir Bedürfnisse haben und die durch Waren befriedigen. Also ja,
wenn ich einkaufen gehe,
genau,
und so weiter.
Und dann gibt es eben noch die HändlerInnen, also die ja Waren von A nach B bringen und die Produzierenden. Und die eben wirklich in den Austausch zu bringen. Dafür gibt es so ein bisschen diesen Begriff der Assoziation, also dass man sich untereinander assoziiert,
also und eben
zusammentut Genau, und eben mit der Frage, was brauchen wir eigentlich und also was für Bedürfnisse sind vorhanden und was ist möglich zu produzieren. Und genau da dieser Austausch, also die Wirtschaft ist ja einfach weltweit vernetzt und dafür ist es halt wichtig, dass es die HändlerInnen noch in der Mitte gibt, die eben auch, genau, wenn in einem anderen Teil der Erde zum Beispiel eine Produktion stattfindet oder hier was produziert wird, was woanders gebraucht wird, dass da der Austausch trotzdem möglich ist. Und das ist genau vor allem ein Anliegen auch, um Überproduktion zu vermeiden und um wirklich eine bedarfsorientierte Wirtschaft eigentlich zu ermöglichen, ohne dass in irgendeiner Form vorgeschrieben ist, was sind notwendige Lebensmittel, sondern das ergibt sich erst im Austausch. Das ist nichts, was man irgendwie objektiv festlegen kann. Und genau, dann gibt es noch das Geistesleben. Da werden Entscheidungen eigentlich sozial, wenn ich mir die Stellung, die ich im Geistesleben habe, also zum Beispiel, ich bin Unternehmerin oder ich bin Lehrerin oder ich bin Künstlerin. Und diese Stellung, die erhalte ich nicht, weil ich entweder genug Geld habe, um mich in die Position reinzukaufen, oder weil ich meinetwegen einen rechtlichen Titel habe, wo ich mich in die Position reinbringen kann, sondern ich werde Lehrerin zum Beispiel, weil andere Menschen wollen, dass ich Lehrerin bin.
Also du kriegst einen Auftrag.
Genau. Und weil andere Menschen eben mit einer Frage an mich rankommen und meine, also genau, ich kann aus meiner Initiative sagen, ich habe die und die individuellen Fähigkeiten, die ich beitragen könnte. Und wenn die sozusagen von anderen Menschen anerkannt werden und die sagen, okay, wir wollen, dass du meinetwegen dieses Unternehmen leitest oder dass du diese wissenschaftliche Studie betreibst, weil wir sehen, du hast diese Fähigkeiten, dadurch wird es eigentlich sozial.
Jetzt, mir leuchtet gerade das erste Mal ein, warum es soziale Dreigliederung hat. Das sozusagen das Soziale in allen drei Bereichen, dass es darum geht.
Ja, ja. Das,
abgefahren.
Ja, genau. Und das finde ich eigentlich, glaube ich, den coolsten Punkt. Diese Frage, wodurch werden Entscheidungen eigentlich sozial? Und die Antwort, die ich für mich im Moment dafür gefunden habe, ist eigentlich, indem die Menschen, die von der Entscheidung betroffen sind, wirklich daran beteiligt sind.
Das ist ja eine radikale Beteiligungsidee und auch eine radikale Demokratie.
Genau, und Demokratie sozusagen eigentlich in einem erweiterten Sinne noch. Mhm.
Und auch ja eine Verantwortungsabgabe oder Verteilung.
Ja.
Im Grunde ist ja richtig spannend.
Ja.
Und mit dem Wirtschaftsleben war ich jetzt noch neugierig, was du da beschrieben hast. Das klingt ja wie eine Alternative auch zum Kapitalismus und eine Alternative zu einer Wirtschaft, die auf Wachstum ausgerichtet ist.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Also da kann ich vielleicht auch kurz auf die Entstehungszeit von der Dreigliederung eingehen. Also es war nach dem Ersten Weltkrieg, also 1919 in der Umbruchsphase sozusagen in Deutschland, sind diese Ideen eben durch Rudolf Steiner in die Welt gekommen und in der Phase war ja eigentlich auch die proletarische Bewegung ganz stark, die eben sehr unter dem sich entwickelnden oder schon ziemlich ausgeprägten Kapitalismus irgendwie gelitten hat. Und genau da war es auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine Alternative zum Kapitalismus und auch eine Alternative zur sozialen Marktwirtschaft, will ich sagen, weil da. Also genau, meine Wahrnehmung ist ein bisschen, dass man da trotzdem noch kapitalistisch wirtschaftet und die Schäden einfach dann versucht, staatlich aufzufangen.
Ja. Und ist ja auf Wachstum ausgerichtet trotzdem.
Genau, und da eben die Perspektive zu wechseln, wie kann die Wirtschaftsweise selber eben sozial werden, indem wir uns assoziieren. Und
wenn du das ja weiterdenkst, dann würde ja kein Bedarf geschaffen werden.
Mhm.
Dann wäre ja ein Bedarf echt oder halt nicht da.
Ja.
Und
ja.
Jetzt wird ja ganz viel Bedarf geschaffen, damit ich kaufe, konsumiere und so weiter.
Auf jeden Fall.
Das würde ja schon die Produktion total verändern.
Mhm. Und da, also genau, man hat sozusagen für viele Fragen, finde ich es eben spannend, weil zum Beispiel dieser Bedarf, der entsteht in der Dreigliederung gar nicht im Wirtschaftsleben, sondern im Geistesleben, ja. Weil wenn der im Wirtschaftsleben entstehen würde, dann ist eben dieses Phänomen, okay, wir wollen mehr produzieren und wir schaffen Bedarf, um mehr produzieren zu können. Und dadurch, dass es die Bedürfnisse im Geistesleben entstehen, also in dem, was jeder Mensch sozusagen frei für sich erkennt, was für Bedürfnisse er hat, kommen die Bedürfnisse wie der Wirtschaft so ein bisschen von außen zu und entstehen nicht in der Wirtschaft selber.
Und es ist ja wirklich spannend, dass dann an vielen Momenten passieren die Dinge auf Anfrage.
Mhm.
Das heißt, ich trete an die Produzenten ran und sage, ich brauche das. Mhm. Und nicht die treten an mich dran und sagen, du brauchst das.
Ja.
Oder ich trete im Geistesleben an jemanden ran und sage, hey, ich brauche deine Fähigkeiten an dieser Stelle.
Ja. Ja.
Das ist ja wirklich abgefahren.
Mhm.
Verrückt, ja. Wie kriegt ihr das? Das ist ja sehr theoretisch oder das ist ja einfach noch in einer Gedankenblase.
Ja.
Kriegt ihr das auf den Boden? Kriegt ihr das in euer Leben rein, in euren Alltag? Versucht ihr das zu leben?
Also so ein bisschen das eine, würde ich sagen, ist auf jeden Fall, dass es soziale Dreigliederung ist nichts, was ich alleine machen kann, sondern es ist auf jeden Fall für die ganze Gesellschaft gedacht und deshalb, genau, kann es auch nur durch die ganze Gesellschaft irgendwie wirklich in die Tat kommen. Und genau, natürlich kann ich irgendwie trotzdem an bestimmten Punkten anfangen, wie wir das eben mit der freien Bildung versuchen, zu sagen, okay, wir verzichten auf rechtliche Abschlüsse, wir verzichten auf das staatliche Hochschul- und Universitätswesen. Deshalb, genau, ich würde sagen, bei der freien Bildung ist es am praktischsten sozusagen oder schon am umgesetztesten. Genau, gerade Demokratie ist ja nichts, was wir für uns machen können, sondern das ist für die ganze Gesellschaft und in der Wirtschaft. Genau, sind wir selber jetzt noch nicht tätig, aber auf jeden Fall so am Gucken, was es schon für Initiativen gibt, die irgendwie mit einem ähnlichen Anliegen unterwegs sind und wie man die vernetzen kann und so.
Erzähl mal, was gibt's denn schon so?
Also es gibt zum Beispiel in Venezuela, also ich kenne es auch nur vom Erzählen, aber es kann ja auch noch recherchiert werden von den Hörerinnen, so ein Netzwerk, das heißt Seco Sesola. Mhm. Und die, genau, versorgen einfach ganz, ganz viele Menschen mit Lebensmitteln. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel, was mir einfällt.
Was ist denn mit der Commons-Struktur? Also alles, was so als Kollektivbetriebe, solidarische Landwirtschaft, Hausprojekte, also wo, da sind ja schon, wäre das auch sowas, wo Projekte quasi, die versuchen ja den Privatbesitz im Grunde abzuschaffen und sagen, das ist Gemeinwohl und wir nutzen den, bis jemand anders kommt, der es nutzt.
Mhm. Also genau, ich glaube, man kann es nicht so allgemein sagen, sondern muss schon immer konkret auf das Projekt gucken, wo, wo das Stimmigkeiten sind oder wo vielleicht auch Unstimmigkeiten. Zu der Besitzfrage würde ich, glaube ich, sagen, dass es auch nicht Gemeinbesitz ist, sondern eigentlich ist die Frage mehr nach, wer hat gerade die Fähigkeiten, was zu verwalten. Also das ist zum Beispiel bei Unternehmen halt so, dass mir gehört nicht mehr das Unternehmen und dann kann ich es irgendwie gewinnbringend verkaufen, sondern wer hat gerade die Fähigkeiten, das wirklich zu leiten, das Unternehmen. Also dass das da zu so einer Fähigkeitenfrage wird und beim Wohnen wird es zu einer Nutzungsrechtsfrage.
Mhm. Erklär mal, Nutzungsrecht.
Ja, damit kenne ich mich auch noch nicht so gut aus, aber genau, auch im Prinzip so ein bisschen, dass ich habe sozusagen das ausschließliche Nutzungsrecht meinetwegen für meine Wohnung. Das heißt, da können nicht andere einfach so reinkommen, aber eben auch nicht so im Sinne von, mir gehört die Wohnung und ich kann sie eben mega gewinnbringend verkaufen oder so.
Also wer es nutzt, kann drüber verfügen und wer es nicht, also wenn ich es nicht mehr nutze,
dann geht es eben an jemand anderen, genau.
Das heißt, ihr seid da richtig am Privatbesitz abbauen.
Mhm. Genau, nur eben mit dem Unterschied, dass es trotzdem möglich sein muss, dass jemand Individuelles über Besitz verfügt.
Ja.
Also das, würde ich sagen, ist schon auch ein großer Unterschied zu dem kommunistischen Staatseigentums- ja. oder allgemeinen Eigentumsgedanken, sondern dass eben wer aus einer individuellen eigenen Initiative über was Bestimmtes verfügen will zum Wohle der Allgemeinheit, dass das auf jeden Fall noch möglich ist. Ja, ist vielleicht auch noch ein bisschen abstrakt, aber.
Was ich mich frage, das ist ja dann sehr viel Beteiligungsprozess.
Mhm.
Gibt es Gedanken dazu von euch oder aus der sozialen Dreigliederung heraus, wie diese Beteiligungsprozesse konstruktiv ablaufen können? Ne? Die Gefahr wäre ja wahrscheinlich auch da wieder, dass sich Meinungsmonopole bilden, dass es irgendwie Ohnmachtsräume gibt, wo Einzelne dann entscheiden, Eigeninteressen durchsetzen, manipulieren und so weiter. Also wie kann sozusagen garantiert werden, dass diese Beteiligungsprozesse tatsächlich demokratisch ablaufen?
Ich würde sagen, es kann nicht garantiert werden, sondern es hängt von den Menschen ab. Das würde ich sagen, ist das eigentlich Soziale auch daran, dass man eben nicht sagt, so und so richten wir eine Sache ein, so wird sie sozial, sondern eben eher zu fragen, in was für Verhältnisse können wir miteinander kommen, um zu sozialen Entscheidungen zu kommen. Also das ist eigentlich vielmehr so eine Frage nach einem Wie ist. Und zum Beispiel bei den Assoziationen gibt es ein ganz lustiges Zitat, wo Steiner irgendwie darauf hinweist, ja, die Vernetzung muss eigentlich wie so ein bisschen automatisch nebenbei passieren, sonst hat ja niemand mehr Zeit zum Arbeiten, wenn alle nur am Kommunizieren sind. Und genau, das ist da, so wie ich es mir vorstelle, eigentlich einfach ein sehr natürlicher Prozess ist, wenn wir eben starre Strukturen irgendwie abbauen, dass dann, ja, diese Kommunikation auf eine sehr einfache menschliche Art möglich wird.
Mir gefällt gut, dass es keine Garantie gibt. Das ist kein Heilsversprechen, ne?
Nee.
Das ist ein Angebot und das wird schiefgehen an Stellen. Es ist eine Vision und keine Utopie.
Ja, genau, weil wir können nichts irgendwie so einrichten, dass es für immer gut ist, sondern eigentlich mehr die Frage, wie können wir denn uns immer wieder neu fragen, was muss sich gerade verändern und wie können wir das ändern? Genau.
Ich finde es spannend, Martha, jetzt einfach nochmal so auf der emotionalen Ebene, wie du erzählst, mit so einer Begeisterung. Und ich sehe, die Augen werden bei dir groß und so. Woher kommt diese, was begeistert dich da dran?
Ich glaube schon einfach sehr, dieses wirklich auf den einzelnen Menschen bauen und dann auf die Verhältnisse unter den Menschen irgendwie bauen. Das finde ich irgendwie, glaube ich, so den gesellschaftlichen Ansatz, wo ich das Gefühl habe, da wird eigentlich so die Würde des Menschen kommt wirklich zur Tragkraft.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, der mich sehr daran begeistert. Ja.
Es hat ein sehr positives Menschenbild, ne?
Ja. Ja, das auf jeden Fall.
Das ist auch toll.
Mhm.
Mal eine ganz pragmatische Frage. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Weil eben so ein Studium muss ja irgendwo finanziert sein. Ihr müsst wenn ihr Zeit euch nehmt, um zu lesen, um zu recherchieren und zu diskutieren und so weiter. Ihr lebt ja im Kapitalismus, schätze ich mal, noch.
Mhm.
Da müssen ja Rechnungen bezahlt werden.
Ja.
Das fragen sich ja dann auch immer junge Menschen, wie mache ich denn so ein Studium? Wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das hin?
Also einige von uns, ich auch, bin zum Teil noch von unseren Eltern finanziert.
Mhm.
Und dann sind wir aber auch dabei, einen Stipendientopf irgendwie aufzubauen. Daraus kriege ich auch ein bisschen Geld. Einfach voll auch mit dem Anliegen, das interessierten Menschen zu ermöglichen, die eben keine familiäre Unterstützung dazu haben. Weil genau, das ist schon auch nochmal irgendwie ein Punkt, dass familiäre Unterstützung noch viel weniger selbstverständlich ist als bei einem staatlich anerkannten Studium, wo ich am Ende einen Abschluss habe. Also es ist ja ein viel größeres Risiko, Genau, also das würde ich sagen, sind zurzeit so ein bisschen die beiden Punkte.
Wie geht's dir damit, keinen formalen Abschluss haben zu werden von diesem Studium?
Mhm. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn es mich nicht manchmal besorgen würde. Mhm. Aber es ist halt einfach nicht das, woran ich glaube. Also ich glaube nicht an irgendeine Zahl auf dem Papier irgendwie. Und genau, deshalb geht es mir irgendwie auch gut mit der Form, weil ich dahinter stehe, hinter der Art und Weise und das auch für viel zukunftsfähiger halte, auf andere Bildungsformate zu setzen, die eben nicht mit Abschlüssen enden, sondern ja, wo man andere Formen finden kann, irgendwie nachzuweisen, okay, ich habe auch wirklich studiert. Mhm. Ja.
Du hattest vorhin erzählt, dass ihr euch nicht nur mit der sozialen Dreigliederung beschäftigt, sondern das klang für mich, wie ihr habt überhaupt die Frage, was passiert in der Gesellschaft gerade und wie können wir das ja konstruktiv begleiten, verändern vielleicht auch.
Ja.
Ich erlebe gerade an vielen Stellen, dass Menschen sich in so Krisen erleben, dass es so krisenhaft ist. Ich habe ehrlich gesagt eine Frage daran, ich persönlich, ob das wirklich so ist oder ob nur Menschen mehr mitkriegen als früher. Das, auf die These haben mich Freunde gebracht, weil ich habe wirklich diese Frage gehabt, alle reden gerade davon, es gibt so viele Krisen. Und dann dachte ich mal, aber es gab doch früher schon viele Krisen. Also es gab Kriege, es gab Weltkriege und so weiter. Und dann habe ich versucht, ein paar ältere Leute zu fragen, gibt es wirklich gerade mehr Krisen? Viele haben gesagt, eigentlich nicht. Aber ich kriege es viel mehr mit. Und das, haben die gesagt, ist die These von denen gewesen, ist der Unterschied zu früher.
Ja.
Also, dass einfach jetzt eine Medienwelt da ist, in der es leicht verfügbar ist.
Ja, spannend.
Redet ihr über diese Krisenzeit, wie sie gerade erlebt wird und wie erlebt ihr das, also du und deine Mitstudierenden?
Also genau, ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall da drauf zu gucken und uns damit zu beschäftigen, eben was in der Welt los ist. Und das würde ich sagen, ist eben schon vieles auch sehr gruselig und katastrophal. Genau, aber ich würde sagen, also bei mir war die Beschäftigung mit sozialer Dreigliederung tatsächlich irgendwie so der größte Shift, auch den gesellschaftlichen Herausforderungen irgendwie positiv gegenüberzustehen und sie eigentlich, also genau, weil jede Krise schreit eigentlich so sehr nach Veränderung. Und genau, da würde ich sagen, ist eigentlich der Punkt, wo soziale Dreigliederung eben ansetzen kann und einerseits eben so die Krisen und was nicht läuft einfach in der Gesellschaft zu betrachten und dann aber eben den Blick irgendwie mehr in die Zukunft zu wenden und zu gucken, okay, was kommt uns da eigentlich auch entgegen an Gestaltungsräumen und Gestaltungsmöglichkeiten, auf die wir halt hingewiesen werden durch die Krisen irgendwie. Also da, wo es weh tut, da will ich auch was verändern.
Es klingt so, als hilft euch die Vision, nicht in die Ohnmacht zu verfallen.
Voll, ja.
Wow, das ist echt, das ist selten gerade. Das ist selten gerade, dass ich einen jungen Mensch erlebe, der Hoffnung hat.
Ja. Ja, also genau, würde ich sagen, war bei mir auch ein Prozess. Also ich erinnere mich auch eigentlich noch an eine Phase davor, wo ich überhaupt keine Lust hatte, mich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen, weil ich das Gefühl hatte, es geht einfach in eine Sackgasse und es geht nicht weiter und ist es so schlimm und ich kann nichts tun. Und genau, das würde ich sagen, ist ein riesiger Wandel von meiner Einstellung, der da auch durch die soziale Dreigliederung passiert ist.
Was hat es verändert? Dass es nicht mehr eine Sackgasse ist für dich?
Ich glaube schon, genau, einfach überhaupt mich mit Gedanken auseinanderzusetzen, die Gesellschaft eben so gestalten wollen und mich eigentlich, wie alle Menschen, auch in die Lage bringen wollen, Gesellschaft zu gestalten. Genau, ich glaube, einmal dieses Gefühl, wirklich auf fruchtbare Gedanken zu treffen und eben auf Gedanken, die, das hast du vorhin, glaube ich, auch schon kurz gesagt, die keine Utopie sein wollen, sondern die eigentlich mehr eine Anregung zu was sein wollen, was wirklich möglich ist und was notwendig ist. Und das finde ich auch irgendwie, glaube ich, einen ganz wichtigen Aspekt, der mir einfach sehr viel Hoffnung auch gibt, dass es genau, es ist nichts, was ich mir irgendwie erträumen muss, aber von dem ich weiß, dass es nicht möglich ist, sondern ich weiß, wir brauchen es eigentlich so sehr.
Und das scheint so, als hättest du auch den Glauben oder die Überzeugung, dass es auch möglich ist.
Voll, ja, auf jeden Fall.
Wow. Cool. Hey, weißt du was? Ich würde es an der Stelle mal öffnen. Mhm. Vielleicht gibt es noch Fragen aus dem Publikum, vielleicht auch noch mal in eine ganz andere Richtung oder irgendwas, was wir vielleicht hier noch nicht bedacht haben.
Es läuft, es passt. Super. Tim hat es auch schon ein bisschen angesprochen. Ich hatte die Frage, als du vom Wirtschaftsleben gesprochen hast und dass es darum geht, irgendwie Assoziationen zu bilden zwischen Produzenten und denen, die das konsumieren oder die Bedürfnisse haben, wie das denn mit solidarischer Landwirtschaft ist, weil da passiert ja eigentlich so etwas, dass die Produzenten in Kontakt gehen mit denen, die das dann essen werden, das Lebensmittel. Und da geht es ja darum, irgendwie zu schauen, dass es faire Preise gibt, dass die Landwirte auch genug bekommen, damit sie die Felder bewirtschaften können. Deswegen würde mich interessieren, ob ihr da auch dran denkt oder ob das auch unter euren Begriff der sozialen Dreigliederung fällt.
Würdest du vielleicht an der Stelle kurz erklären, was solidarische Landwirtschaft ist?
Also ich kann es versuchen. Das ist eine gute Frage. Also Menschen schließen sich zusammen und sagen, wir möchten einem Landwirt ermöglichen, dass er ein Jahr lang diese Felder bestellen kann und man spricht sich ab oder man schaut, dass es einen Betrag gibt, dass jeder einen Betrag leistet, dass der Landwirt genug hat, um seine Arbeit zu tun, und dafür bekommt jeder monatlich oder wöchentlich meistens einen Teil der Ernte, jede Partei, die daran teilnimmt.
Ja, ich würde sagen, solidarische Landwirtschaften gehen auf jeden Fall in die Richtung. Was eben nicht dabei ist, ist dieser Aspekt der Händler. Und das, also genau, solidarische Landwirtschaften sind einfach regional sehr begrenzt. Und das sind ja aber unsere Bedürfnisse und wie unsere Bedürfnisse befriedigt werden, heutzutage einfach nicht mehr. Also meinetwegen, für mein T-Shirt muss irgendwo Baumwolle angepflanzt werden, dann muss die irgendwie zu einem Stoff verarbeitet werden, irgendwo das T-Shirt genäht werden. Also dass da sozusagen einfach die Händler gerade für den globalen Aspekt ganz, ganz wichtig sind. Und genau, man kriegt ja diesen Teil der Ernte. Und also ich weiß nicht, das ist vielleicht auch unterschiedlich von solidarischer Landwirtschaft zu einer anderen solidarischen Landwirtschaft, aber ich kann ja nicht genau auswählen, welche Produkte ich will, sondern ich kriege einfach in dieser Kiste also das, was eben gerade reif ist. Genau, und ich würde gar nicht sagen, dass das, also so Solavis sind voll cool, aber ich würde sagen, in dem Punkt sind sie, also es ist ja zurzeit einfach ein bestimmtes Klientel, sage ich mal, was sich mit diesen Solavis vernetzt. Und ich glaube, dass nicht alle Menschen dazu bereit sind, einfach so eine Kiste entgegenzunehmen mit der reifen Ernte, sondern dass viele Menschen eigentlich ganz konkret bestimmtes Gemüse meinetwegen wollen. Und dass da sozusagen schon nochmal die Frage ist, wie kann ich für irgendwie die bestimmten Waren, die ich kaufen will, da auch in eine Vernetzung treten. Also dass der Aspekt auch mit berücksichtigt wird, einfach auch zusätzlich zu solidarischen Landwirtschaften. Ja.
Ich hätte noch eher eine persönliche Frage. Wie hat denn dein soziales Umfeld darauf reagiert, auch deine Eltern? Wie haben die darauf reagiert? Ja, ich möchte jetzt das studieren und weil die dich ja auch finanziell unterstützen. Mhm. Ob du da auch Widerstand gestoßen bist oder sowas?
Würde ich sagen, es ist auch unterschiedlich. Also meine Eltern waren zum Beispiel, genau, am Anfang konnten sie es so voll verstehen, okay, ich habe keine Lust mehr auf das Studium in Nizza und so, das haben sie voll verstanden. Und dann so, du kannst das ja mal als Übergangszeit machen. Und dann, als sie verstanden haben, dass ich das schon längerfristiger machen will, waren sie schon, oder gab es schon so eine Phase, wo sie schon auch so ein bisschen in die Richtung ging, so, boah, Martha, mach unbedingt noch einen Abschluss, du kannst es ja einfach nebenbei machen. Also das, ja, habe ich schon erlebt und genau, haben aber auch die ihre Einstellungen geändert und genau, sind da jetzt gerade voll unterstützend. Genau, was ja, so ein bisschen aus dem erweiterten Familienumkreis oder Freundinnenkreis habe ich auch, ja, ein bisschen mehr Unverständnis bekommen. Und genau, gerade auch der Punkt mit der Anthroposophie ist für viele gar nicht verständlich und kritisch.
Ja. Hast du eine zeitliche Perspektive für dich? Hast du irgendwie einen Studiumsplan oder wann du, naja, fertig ist man ja nie, aber wenn du sozusagen mit diesem intensiven Abschnitt fertig sein willst?
Also genau, mindestens noch ein Jahr würde ich es, glaube ich, machen und vielleicht auch noch ein zweites Jahr. Genau, aber so ein bisschen, ja, bin ich einfach, gerade ist meine Einstellung, ich mache es so lange, wie ich das Gefühl habe, das ist das Sinnvollste, was ich gerade machen kann, aber vielleicht kommt irgendwie in 10 Monaten nochmal ein neuer Impuls und ich sage, boah, eigentlich habe ich Lust, nochmal in der Richtung irgendwie was auszuprobieren, aber genau, ist ja, also so eine konkrete zeitliche Perspektive habe ich nicht, aber schon den Gedanken im Hintergrund, dass ich nicht für immer studieren will und dann auch das Gefühl habe, irgendwann würde ich auch müde werden, in der Form zu studieren und will irgendwie, genau, auch wirklich anfangen zu arbeiten.
Und hast du eine Vision von deiner Arbeit nach dem Studium?
Noch wirklich gar nicht konkret. So ein bisschen ein Traum von mir ist es schon einfach, dieses internationale Vernetzen und Zusammenbringen für freie Bildung. Ja.
Da also die Vernetzung zu machen, zu organisieren.
Genau, und einfach, ja, zu gucken, wo sind freie Bildungskontexte möglich und wie kann man die irgendwie verstärken und da einfach, ja.
Martha, wenn jetzt hier Menschen zuhören und sagen, boah, das ist ja mega spannend, wie kann ich mich denn weiter damit auseinandersetzen? Welche Tipps hast du?
Also, wenn man zum Beispiel mit uns in Kontakt kommen will, erreicht man uns über die Mailadresse kontakt@dreigliederungsstudium.de.
Können wir auch in die Shownotes nochmal schreiben?
Ja, genau. Es gibt, das ist tatsächlich dem Studium vorangegangen, ich bin erst später dazugekommen, aber die Leute, mit denen ich studiere, die haben einen Dokumentarfilm gedreht über soziale Dreigliederung. Das heißt, den kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Der heißt Zusammenspiel, Anregungen zu einer Dreigliederung des öffentlichen Lebens und der ist frei auf YouTube verfügbar. Genau, findet man unter dem Titel auf jeden Fall.
Können wir auch in die Shownotes schreiben?
Ja. Und wir haben tatsächlich auch einen eigenen Podcast, der ist noch nicht besonders viel bespielt, aber 2 Folgen gibt es schon. Der heißt Perspektivenkarussell, Forschungsstudium soziale Dreigliederung, findet man auch auf Spotify und allen anderen.
Können wir auch in die Shownotes schreiben.
Genau, das sind, ja, das, wie man von unserer Arbeit mitkriegen kann. Und ansonsten würde ich sagen, dass, ja, Lesen, also wer gerne liest, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Was ich einen ganz schönen Vortragszyklus von Steiner finde, ist Soziale Zukunft heißt das. Das sind 6 Vorträge. Und das ist, genau, fängt es eigentlich so ein bisschen an. Es gibt jeweils einen Vortrag, wo irgendwie auf die Charakteristik vom Geistesleben oder Rechtsleben oder Wirtschaftsleben eingegangen wird. Dann auch auf den Punkt, wie spielen die eigentlich zusammen und wie beeinflussen die sich gegenseitig. Und dann der letzte Vortrag geht sehr in die Richtung Überwindung des Nationalismus. Also das ist auf jeden Fall. Oder die Kernpunkte der sozialen Frage. Das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt. Genau, das kann ich auch weiterempfehlen. Und es gibt das Institut für soziale Dreigliederung, was Sylvain Coiplet leitet. Das ist ein Forscher für soziale Dreigliederung. Da findet man auf der Webseite auch ganz viele Infos auf jeden Fall.
Wo ist das?
Das ist in Berlin. Genau, da kann man sich auch auf jeden Fall weiter informieren. Und ja, wir machen tatsächlich auch im Februar mit der ehemaligen Seminararbeit ein Seminar zur Einführung in die Dreigliederung sozusagen. ja, da seid ihr auch herzlich eingeladen. Das erfahrt ihr dann, denke ich mal, über den Newsletter noch.
Ja.
Genau. Das wären, glaube ich, jetzt meine Tipps.
Dann, liebe Martha, vielen Dank dir für das Gespräch, für die Information und vor allem für die Hoffnung.
Ja, danke. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, dass ihr zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss. Ciao.